ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Justus Strelo. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So, wir sitzen heute mal. Obwohl ein Spitzensportler zu Gast ist, aber der kommt gerade vom Training. Für Justus Strelo ist jede Ausnahme erlaubt. Sie sollen sich wohlfühlen für diesen MDR Sachsen Sonntagsbrunch in der ARD Audiothek. Passt das jetzt so?
Passt.
Passt?
Kriegen wir hin, ja.
Schön. Kurz vorneweg noch, Justus Strelo, was Privates ist auch okay. Ich habe gesehen, dass Ihr Video von der Hochzeit tausende Klicks hatte.
Private Themen wie Hochzeit oder auch Verlobung haben schon große Resonanz, hat man schon gemerkt. Früher waren, wenn ich mal was aus dem Privaten gepostet habe, das niemanden interessiert. Da ging wirklich nur Sport, aber Das waren ja auch noch ganz andere Zeiten. Aber inzwischen merkt man schon, dass private Sachen deutlich beliebter sind. Als so sportliche Sachen, es sei denn, es ist ein besonderer sportlicher Erfolg, aber es kippt dann irgendwann in die private Schiene. Ja.
Der Stuhl ist gerade irgendwie runtergerutscht.
Ja, der Stuhl ist gerutscht. Das war ich.
So. Naja. Nochmal hochstellen.
Ich bin mit der Wade dran gekommen.
Ach so, ja, und die Justus Strelo Stahlwade.
Naja, genau.
Ja, jetzt besser. Jetzt besser, okay.
Ja.
Fühlt sich wohl?
Ja, mich tut ganz gut.
Dann geht's los. Selten habe ich eine so freundliche Antwort auf eine Anfrage für unseren Sonntagvormittag hier bekommen, wie von einem Star der Winterwelt, der heute zu Gast ist. Ein Mann aus dem Erzgebirge, den Millionen Fans bewundern, weil er so schnell und so genau immer ins Schwarze trifft und dabei noch lässig charmant ist. Herzlich willkommen, Justus Strelo, ein Mann aus der Weltspitze des Biathlons, ist zu Gast.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, 3, 4, 5 wichtige Erfolge zu referieren. Die ganze Liste Ihrer Erfolge geht nicht, weil man kann sich so viele Zahlen sowieso nicht merken. Und außerdem muss es ja auch losgehen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt nicht ich, sondern ich frage Ihnen einfach, was ist Ihnen wichtig? Welche Erfolge sind Ihnen die wichtigsten?
Was sind meine wichtigsten Erfolge? Sportlich, glaube ich, der erste wichtige Erfolg für mich war überhaupt mal bei einer Junioren-Weltmeisterschaft oder einer Jugendweltmeisterschaft dabei zu sein. Das war noch in jungen Jahren. Also da war ich noch, bin ich gerade mit der Schule fertig gewesen. Mhm. Das waren so die ersten Erfolge, wo ich gedacht habe, na, vielleicht kann es mit Biathlon ja doch was werden, genau. Und ja, dann aber jetzt im Seniorenbereich, die wichtigsten Erfolge war sicherlich mein Europameistertitel in der Single-Mixed-Staffel. Damals bei der EM in Polen. Und ja, jetzt nach der letzten Saison natürlich der Weltcupsieg in Antholz, auch wieder in der Single Mix. Das war ein sehr, sehr schöner Tag, auch da mit der Fahne ins Ziel zu laufen. Das war schon ein sehr besonderer Moment. Und natürlich auch mein Podium in Östersund, wobei mir der 5. und der 6. Platz in Ruhpolding in Sprint und Verfolgung fast noch wichtiger waren, weil es da eben nicht ein Schießwettkampf ist, sondern auch ein Wettkampf war, wo das Laufen sehr wichtig war. Mhm. Und das ist tendenziell immer so ein bisschen meine Schwäche. Deswegen waren
Weil Sie einfach ein super guter Schütze sind. Das ist Ihre große Stärke, schneller guter Schütze zu sein.
Genau. Und deswegen ist das Laufen ist bei mir aber immer so ein bisschen die schlechtere Disziplin. Und deswegen habe ich mich da über die Erfolge in Ruhpolding sehr gefreut, weil ich da eben auch läuferisch gut mithalten konnte. Und das war für mich persönlich waren das sehr schöne Wettkämpfe, weil ich da eben nicht nur übers Schießen gekommen bin, sondern auch im Laufen dabei war. Und das war ein tolles Gefühl.
Machen diese Orte irgendwas mit Ihnen, wo Sie da sind? Oder ist das dann am Ende völlig wurscht? Strecke, 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 ankommen, schießen, Ende, alles ausblenden?
Naja, im Wettkampf selber merkt man es, glaube ich, nur in bestimmten Schlüsselsituationen oder meinetwegen auf der letzten Runde, wenn dann wirklich noch ein paar Fans mehr sind, also in einem Heimweltcup wie in Oberhof, in Ruhpolding oder meinetwegen sogar auch in Antholz, da ist die Stimmung schon wirklich außergewöhnlich. Da ist es in Östersund zum Beispiel schon deutlich ruhiger. Aber ansonsten, ja, ist Biathlon am Ende immer das Gleiche. Also man startet, läuft da seine Runden im Schnee, schießt zwischendurch und kommt wieder ins Ziel. Das Ganze drumherum und auch wie die Hotels sind und so, das macht dann schon einen Unterschied, wie wohl man sich an einem Ort fühlt. Aber im Wettkampf selber, ja, merkt man die Fans natürlich, ob es eine tolle Atmosphäre ist. Da macht es ein bisschen mehr Spaß, je mehr Leute da sind. Aber ansonsten sind da die Strecken relativ, ja, ist es nicht so wichtig, wo man dann tatsächlich läuft.
Ich wurde vor meinem ersten Mal bei einem Wettkampf live dabei zu sein, von meinen familiären Großfans darauf hingewiesen, wie man genau am Schießstand jubelt, damit man die Läuferinnen und Läufer nicht verunsichert. Wenn da eine Riesenkulisse ist, wie blenden Sie das aus? Sie müssen sich ja sehr schnell, sehr intensiv konzentrieren können.
Naja, bei einem Heimrennen geht's eigentlich ganz gut, weil die Zuschauer da eben wirklich auf einen Rücksicht nehmen. Wenn man dort die Person im Fokus ist, sage ich mal, also jetzt bei einem deutschen Weltcup, dann jubeln die Fans für einen und dann sind sie natürlich immer dann ruhig, wenn man sich gerade konzentrieren muss, also wenn man gerade den Schuss aufbaut und wenn man dann getroffen hat oder auch nicht, dann kommt inzwischen die Reaktion.
Hey.
Aber
hey.
Das ist zum Glück in dem richtigen Rhythmus. Also das ist in meinem Rhythmus und es ist deutlich anstrengender, wenn man jetzt schießt und neben einem schießt meinetwegen ein anderer Athlet und die Fans jubeln für den. Dann kann es natürlich durchaus sein, dass man gerade zielen muss und in dem Moment drückt aber mein Gegner und die Fans jubeln dann für ihn, dann bekomme ich den Jubel quasi genau in meine Konzentrationsphase. Das ist dann fast schwieriger.
Wie konzentrieren Sie, wie schaffen Sie das, sich dort so genau zu konzentrieren? Das ist ja eines der ganz großen Justus Strelow-Geheimnisse oder Talente oder wie auch immer, wie nennen Sie es selber?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich da ein gewisses Talent dafür habe. Andere haben das Talent im Laufen. Ich werde sicherlich nicht der schnellste Läufer im Weltcup werden, aber ich habe es eben geschafft, einer der besten Schützen zu sein im Weltcup. Und das ist natürlich meine Stärke. Und ja, man kann sich ein bisschen von dem Ganzen tragen lassen, auch von den Zuschauern. Also, dass man das genießt, es vollkommen auszublenden, gelingt meistens nicht. Und wenn man dann zu sehr in sein Tunnelgerät, glaube ich, ist es auch nicht unbedingt besser. Also ich mag es auch, wenn ich rundherum mitbekomme, was passiert. Es gibt viele Athleten, die laufen mit Ohrstöpseln, dass alles ein bisschen dumpfer ist, dass alles nicht so laut ist. Das mag ich überhaupt nicht. Dann fehlt mir Orientierung. Dann habe ich immer das, dann bin ich davon abgelenkter, weil es so dumpf ist und ich lausche dann, ist da noch was passiert? Habe ich dort vielleicht was gehört oder auch nicht und bin dann eher abgelenkt. Deswegen habe ich da ganz gerne den Überblick oder das Gehör, was um mich drumherum passiert. Und dann sind es ganz viele automatisierte Abläufe. Also die ganze Handlungsreihenfolge bis zum ersten Schuss, zwischen den Schüssen, das sind alles Automatismen, die trainiert man das ganze Jahr. Und dann ist es da eben die Kunst, im Wettkampf nichts Besonderes zu machen. Also nichts besonders gut, besonders sauber zu machen, aber eben auch nichts zu schnell zu machen, zu hektisch zu machen. Und das hat natürlich auch eine Weile gedauert bei mir, mir das anzutrainieren. Also ich bin nicht der perfekte Schütze von Geburt an, sondern ich musste das auch lernen. Ich hatte früher auch meine Probleme im Schießen, aber letzte Saison habe ich es eben geschafft, da sehr, sehr konstant und sehr gut durch die ganze Saison zu kommen.
Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, nichts besonders gut machen. Sie müssen es doch besonders gut machen. Sie machen es doch auch besonders gut.
Ja,
besonders schnell, besonders hohe Trefferquote.
Ich mache nur das, was ich das ganze Jahr trainiere. Und im Training gibt es sehr, sehr viele Athleten, die das genauso können wie ich. Da bin ich nicht besser als die meisten, aber es geht eben dann darum, im Wettkampf genau das Gleiche zu machen und im Wettkampf nichts anderes zu machen als im Training. Und das ist schon eine Herausforderung. Also dort dann mit dem Druck, mit der Anspannung, dem Adrenalin, den Fans drumherum, sind schon viele Einflüsse, die dazukommen. Und ja, die dann entsprechend auszublenden und sich genauso zu verhalten wie im Training meinetwegen, wo man schon 100 Male die Null geschossen hat, das ist dann eben das, worauf es ankommt.
Wann haben Sie dieses besondere Talent, Sie haben ja auch gesagt, es ist ein Talent entdeckt? Waren Sie schon als Stippi an der Schießbude auf dem Jahrmarkt? Ich weiß gar nicht, ob sowas noch gibt. Also gibt es noch Schießbuden auf Jahrmarkt? Sagt man heutzutage noch Jahrmarkt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, also okay, doch, da wurde ich
Generationsunterschied.
Da wurde ich schon das ein oder andere Mal herausgefordert, gerade jetzt noch zuletzt, meinetwegen in Erfurt auf dem Stadtfest oder so. Da sollte ich schon immer mal mit an die Schießbude, wobei das nichts mit dem zu tun hat, was wir beim Biathlon machen. Aber
sind Sie da auch besser, war ja die Frage.
Nee, nicht besser. Wenn da jemand das schon 100 Mal gemacht hat an der Schießbude auf dem Jahrmarkt, ist der garantiert besser als ich. Also ich treffe da schon ganz gut, aber ich würde nicht sagen, dass ich da besser bin als jemand, der auch ein gutes Händchen dafür hat. Da habe ich nicht so viele Vorteile. Das sieht man auch bei anderen Schießen, also ob es nur mit Pistole oder solche Geschichten, wenn wir uns mal bei der Bundeswehr geschossen haben oder so. Ja, ich weiß, wie man mit einer Waffe umgeht und habe das Handling vielleicht ein bisschen intuitiver drin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da mit einer Waffe, mit der ich sonst noch nie vorher geschossen habe, besonders gut klarkomme, weil die Waffe, mit der ich im Wettkampf schieße, ist natürlich komplett auf mich angepasst. Das ist eine Einzelanfertigung, die genau für mich passt und funktioniert und mit der schieße ich das ganze Jahr und sobald sich daran was ändert, muss ich mich da auch neu drauf einstellen und da habe ich nicht besonders viele Vorteile gegenüber anderen, die da vielleicht ein bisschen ja, Routine im Schießen haben. Jemand, der noch nie geschossen hat, wird es natürlich schwerer haben.
Aber Sie wissen dann nicht so ganz genau, woher dieses Talent kommt oder wie Sie es entdeckt haben, wie Sie gemerkt haben, ah, das kann ich besonders gut.
Naja, also ich habe früh angefangen damit. Also wir durften das erste Mal Luftgewehr schießen mit ungefähr 8 Jahren bei mir im Verein in Schmiedeberg. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das hat mich auch gefesselt, weshalb ich dann ja schlussendlich zum Biathlon gekommen bin oder da auch geblieben bin. Und ich war schon früher auch ein guter Schütze, aber ich war kein außergewöhnlich guter Schütze oder jemand, der da ja besonders hervorgestochen ist. Ich war ja meinem Alter und meiner Entwicklungsstufe entsprechend immer gut dabei, aber jetzt nie besonders weit vorne dran. Da gab es auch immer bessere. Was in der letzten Saison, denke ich, besonders gut geklappt hat, war einfach, dass ich mental ja einfach sehr gute Rahmenbedingungen hatte. Also dass auch im Privaten, auch körperlich ich mich gut gefühlt habe. Ich, ja, wie gesagt, im Privaten keinerlei Probleme oder Baustellen waren, sondern dass ich mich wirklich voll und ganz auf den Sport konzentrieren konnte, da volle Rückendeckung hatte, auch von meinem familiären Umfeld. Und ja, das hat dann einfach auch die Sicherheit und die Konzentration gegeben, die es braucht, um da die Leistung dann abzurufen. Und es, ja, dass man das mal für vielleicht ein Trimester oder vielleicht auch ein bisschen länger halten kann, das passiert schon mal, aber dass man es wirklich schafft, das eine ganze Saison durchzuhalten, das war schon die große Herausforderung. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich da von meinem Umfeld so viel Rückendeckung bekommen habe. Weil wenn man da keinen freien, keinen klaren Kopf hat, weil einen irgendwelche anderen Sachen belasten, dann gelingt das, glaube ich, auch nicht. Von daher ist das auch ein ganz großer Verdienst von meinem ja, ganzen Umfeld, wie gesagt.
Man muss sich schon ganz schön in den Tunnel bringen, um da wirklich die Leistung zu bringen, bis an die Grenzen zu gehen und darüber hinaus.
Genau, also dass man da ja nicht irgendwie im Kopf dann irgendwelche anderen Gedanken aufploppen, sondern man dann voll und ganz bei sich ist in jedem Rennen. Das ist schon, es sind schon viele Rennen, also es sind, glaube ich, so mit Staffeln über 30. Da gibt es schon viele Tage, an denen auch mal was nicht so gut sein könnte und dass es mir da eben gelungen ist, wirklich an jedem Renntag auch einen guten Tag am Schießstand zu haben. Damit bin ich schon ja, sehr glücklich.
Sie sind unser erfolgreichster Biathlet, der erfolgreichste sächsische Biathlet. Sie sind in der Weltrangliste unter den Top 15. Sie sind einfach ziemlich gut, aber Sie stehen natürlich nicht immer auf dem Treppchen. Sie müssen auch einstecken können. Sind Sie ein guter Verlierer?
Na, ich bin es gewöhnt, gerade läuferisch ja ein bisschen hinterher zu hinken. Ich war schon von Kindesjahren an nie ein Frühentwickler. Also es gibt viele Fotos von mir aus dem Kinder- und Schülerbereich, wo ich meinetwegen vielleicht sogar mal gewonnen habe, aber trotzdem Platz 2 und 3 auf dem Siegertreppchen größer waren als ich. Von daher bin ich damit aufgewachsen, dass ich mich eher immer ein bisschen, ja, zu tun hatte, dran zu bleiben, sage ich mal. Dass ich irgendwo vorne weggelaufen bin, das war noch nie der Fall. Daran habe ich mich gewöhnt. Und ja, von daher freue ich mich einfach, wenn ich es dann mal schaffe, wirklich dran zu bleiben und auch mitzulaufen, wie zum Beispiel in Ruhpolding. Aber mir ist es auch klar, dass ich da, ja, dass ich nie ein Seriensieger sein werde, wie jetzt ein Johannes Tingesbø oder so, der da das Feld läuferisch nach Belieben bestimmt. Das Talent habe ich einfach nicht. Ich habe das Talent am Schießstand. Da beneiden mich genug drum, bin ich mir sicher. Und das muss ich nutzen, soweit ich kann. Und ja, dass ich nicht so schnell bin, dafür kann ich das ganze Jahr trainieren. Da kann ich was dran machen. Da bin ich motiviert, da besser zu werden. Und ja, bisher gelingt mir das ja auch ganz gut, jedes Jahr ein bisschen näher an die Weltspitze ranzukommen.
Eben, genau. Und trainieren. Dann nehme ich jetzt diese Brücke. Wir treffen uns im Sommer, ganz klar, weil im Winter sind Sie einfach gar nicht hier. Irgendwie Zeit hätten Sie auch nicht, aber Zeit haben Sie ja jetzt auch kaum. Wir treffen uns quasi in Ihrer Mittagspause.
Richtig.
Um da vorher Trainingseinheit, nachher Trainingseinheit. Wie sieht der Sommertrainingsplan eines Wintersportlers aus? Was machen Sie genau?
Naja, also eigentlich ist der Winter relativ entspannt, zumindest was das Zeitliche angeht. Man ist zwar
der Winter ist entspannt.
Ja, man ist viel unterwegs, aber man hat an und für sich nicht allzu viel zu tun. Es geht eigentlich nur darum, Wettkämpfe zu laufen. Und zwischen den Wettkämpfen muss man sich erholen. Die wenigen Wochen, in denen keine Wettkämpfe stattfinden im Winter, werden dann vielleicht für Training genutzt, aber das lässt sich auch an einer Hand abzählen, wie viele Wochen das dann tatsächlich sind, die man dort für Training hat. Deswegen muss das ganze Training im Sommer passieren. Von daher sind meine Tage im Sommer deutlich voller. Also ich stehe ungefähr halb sieben auf. Dann beginnt das Training zwischen 8 und halb 9, geht ungefähr bis 11, 11:30 Uhr. Dann gibt es direkt Mittagessen. Dann eine Mittagspause bis 2:30 Uhr ungefähr. Dann folgt die zweite Trainingseinheit, wieder so, ja, mindestens 1,5 Stunden Trainingsumfang. Also bin ich dann irgendwas zwischen, ja, je nachdem man anfängt, 5 bis 5:30 Uhr fertig mit Training und dann geht es wieder nach Hause. Ja, das ist so ein klassischer Ablauf, das von Montag bis Freitag, und dann am Wochenende steht dann auch meistens noch was auf dem Trainingsplan, was man eben individuell zu Hause auch sich so ein bisschen in den Tag reinbasteln kann. Und ja, also es sind 10 bis 12 Trainingseinheiten auf jeden Fall jede Woche. In mancher Woche sind es auch, ja, 13 bis 14, also wirklich jeden Vor- und Nachmittag Training. Und dann wird das alles ganz penibel protokolliert, dass natürlich auch genug Trainingsstunden gesammelt werden. Also ich sag mal, eine ruhige Woche sind ungefähr so 15 Stunden reine Bewegungszeit. Also da ist jetzt kein Schießen dabei oder so, sondern da reden wir wirklich nur um 15 Stunden Rennen oder Skirollern oder meinetwegen Krafttraining, wobei Krafttraining meistens auch nicht damit reinzählt. Das wird nochmal so ein bisschen extra gewertet.
Oder weil es Radfahren bei dem anderen immer um Ausdauer geht.
Genau, es geht um die Ausdauerstunden. Die sind eigentlich die wichtigsten. Und eine Umfangswoche, wie wir in der diesen Woche, also in der Woche jetzt haben, wo wir uns gerade befinden, da geht es dann eher Richtung 20 Stunden, in der ich mich, ja, zu Fuß, auf dem Roller, auf dem Rad zu bewegen habe, laut Trainingsplan. Und die sollte man dann natürlich auch einhalten, weil wer im Sommer nicht weint, der weint dann im Winter. Deswegen
Was für ein Spruch.
Geht es immer drum, im Sommer ja, richtig doll zu arbeiten und sich richtig weh zu tun, damit es im Winter dann hoffentlich nicht ganz so dolle weh tut. Wobei, ja, im Winter sind es dann vor allen Dingen die Erfolge, die man natürlich feiern möchte.
Ja, Sie sehen jetzt nicht aus, als würden Sie dauernd weinen.
Das ist gut. Dass man das nicht sieht.
Dass man es nicht sieht.
Nee, also weinen natürlich nicht, aber es tut schon weh. Also heute früh, die Trainingseinheit war schon auch recht intensiv, recht hart. Also ich merke die Beine schon ordentlich, und das war die erste Trainingseinheit der Woche. Also da kommt noch ein bisschen was.
Deshalb sitzen wir auch im Studio. Genau. Ganz anders, als ich gedacht habe. Ich gedacht, komm, Sportler, stellen wir uns hin, und ich stehe gerne im Studio. Und er hat gesagt, nö, sitzen. Ja. Das ist schließlich meine Pause.
Genau, wir müssen natürlich auch die Pausenzeiten einhalten. Also wenn auf dem Trainingsplan Pause steht, kann ich nicht sagen, ich habe Lust, jetzt Sport zu machen. Ich gehe jetzt Sport machen. Das funktioniert dann natürlich auch nicht. Also jede Pausenzeit, die auf dem Trainingsplan steht, oder auch jetzt mal letzte Woche zum Beispiel, war eher eine ruhige Woche. Wenn da das Wetter schön ist und ich Lust hätte, eine große Radrunde zu fahren, darf ich das auch nicht unbedingt machen, weil das natürlich dann nicht in den Plan passt. Genau, da muss ich natürlich dann auch wieder fit sein für diese Woche jetzt in dem Fall. Ja. Wenn ich da letzte Woche einfach nur, weil ich motiviert bin, zu viel trainiert habe und jetzt in der Woche dann mein Training nicht mehr umsetzen kann, verpasst man dann auch so ein Stück weit den Trainingsreiz. Also es wird schon alles gesteuert und muss alles ein bisschen zusammenpassen. Man kann da nicht einfach ins Blaue hinein trainieren, wie man gerade lustig ist. Das funktioniert dann meistens nicht so gut.
Können Sie ein bisschen genauer beschreiben, was Sie während dieser Trainingswochen im Sommer genau machen? Also Sie haben jetzt beschrieben, Radfahren, Laufen, also Skirollern, Laufen, viel Ausdauer, Krafttraining, dann eben auch nochmal Schießen, aber Schießen ist wieder was anderes. Ist, was Sie genau machen, oder ist das ein Geheimnis?
Nee, das ist kein Geheimnis. Also ja, es geht erstmal im Mai, Juni hauptsächlich darum, relativ ruhig zu trainieren. Also da sind wir meistens relativ locker unterwegs, mit Ausnahme von einigen wenigen Einheiten, wie zum Beispiel heute Vormittag, wo wir dann auch mal zum Beispiel auf der 400-Meter-Bahn im Leichtathletikstadion paar schnelle Runden laufen.
Aber immer draußen?
Größtenteils. Also wenn es jetzt natürlich extrem regnet und wir haben Schießen auf dem Programm, dann schaut man schon, dass man in die Schießhalle geht, um jetzt einfach auch, ja, erkältungstechnisch da kein Risiko einzugehen. Oder wenn jetzt eine große Rennradrunde auf dem Plan steht, wo wir locker 3 Stunden Rennrad fahren wollen und es ist Regen gemeldet, dann ist es natürlich nicht besonders clever, das jetzt auf Biegen und Brechen durchzusetzen, sondern schaut man, kann man das vielleicht mit der Nachmittagseinheit tauschen, meinetwegen Crosslaufen gehen oder so, wo es jetzt nicht ganz so schlimm ist, wenn es da regnet, also wo man dann nicht so friert. Deswegen, da wird das Training dann schon ein bisschen angepasst. Aber ansonsten ist, wie gesagt, Mai, Juni immer relativ ruhiges Training. Also nicht besonders intensiv, sondern eher lang. Dafür nicht so hart. Und viel Krafttraining, um einfach die Grundfähigkeiten in der Kraft auch zu wahren und herzustellen. Und dann, je mehr wir Richtung Herbst gehen, also ich sage mal ab Juli, Richtung August, September, geht es dann immer mehr in das reine Biathlon-spezifische Training. Das heißt im Endeffekt nichts anderes als mit Skirollern auf den Rollerbahnen, also zum Beispiel in Oberhofen Stadion oder in Altenberg ist dieses Jahr die deutsche Meisterschaft dann auf Skirollern im September, dass wir dort dann ja Biathlon machen. Also wir haben die Waffe dabei, wir schießen, wir laufen und zum Teil mit Waffe, zum Teil ohne Waffe, mal mit Technikvorgaben, mal nur schieben, mal ohne Stöcke, also nur mit Beinarbeit und das dann auch Richtung Herbst immer intensiver, also immer mehr Richtung Renntempo und meistens fängt man dann so ab Oktober damit an, wirklich relativ häufig in die hohen Intensitäten zu gehen, also so, dass wir uns belasten, ähnlich wie im Wettkampf, entweder kürzer und höher belastet oder ein bisschen länger belastet, dafür nicht ganz so intensiv, also dass der Puls dann ein bisschen niedriger ist. Und so wird das gesteuert, dass man dann sozusagen einen kontinuierlichen Aufbau hat Richtung Winter. Ja, und dann Ende November geht es ja schon darum, dass man so langsam Richtung, Richtung Wettkampfform kommt. Also da werden die Einheiten dann immer härter sozusagen, immer kürzer, immer mehr Tränen, aber die Einheiten werden auch kürzer, also es ist dann wirklich, es wird intensiver, aber dafür kürzer, deswegen ist zeitlich vom Trainingsaufwand der Mai, Juni eigentlich am meisten, da trainiert man sozusagen die meisten Stunden und dann je mehr es Richtung Winter geht, werden die Trainingsstunden an sich ein bisschen weniger, dafür werden die Trainingseinheiten an sich immer intensiver, also man braucht dann immer mehr Pausenzeit dazwischen, um in der nächsten Trainingseinheit wieder voll bereit zu sein und fit am Start zu stehen.
Und dürfen Sie dann im Sommer irgendwann mal Urlaub machen? Oder ist Sommerurlaub dann nicht drin, sondern Urlaub dann nach der Saison, also irgendwie März, April?
Naja, also ich sag mal Urlaub, also so richtig Urlaub, dass man sagt, ich mache jetzt eine Woche keinen Sport, das nicht mehr. Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, im Juli mal eine Woche, wo Urlaub drin steht. Urlaub heißt dann mindestens 8 bis 10 Stunden, also Ausdauerstunden trotzdem sammeln. Und ansonsten die einzig wirklich freie Zeit, wo der Trainer sagt, ja, nehmt mal die Beine hoch, erholt euch mal 1-2 Wochen, aber bewegt euch natürlich trotzdem immer noch ein bisschen. Das ist dann im April. Also im Endeffekt der April, die 4 Wochen, da haben wir sozusagen Urlaub und dann geht es meistens Anfang Mai schon wieder los mit Training. Und im September ist nochmal eine reduzierte Zeit, wo man nochmal ungefähr eine Woche hat, wo man ein bisschen die Beine hochlegen kann. Aber ansonsten ist es eher immer so ein Rhythmus, dass man 3 Wochen trainiert und dann eine Woche ein bisschen weniger trainiert. Aber ein bisschen weniger trainieren heißt nicht, dass wir uns nicht trotzdem 3 bis 4 Mal in der Woche oben am Schießstand treffen, um zu schießen. Also das findet trotzdem statt. Bloß das Training ist dann vielleicht nicht ganz so umfangreich, wie es in einer anderen Woche ist. Aber ja, so richtig Urlaub ist da dann nicht mehr, nee.
Und wenn Sie wegfahren wollen, müssen Sie dann einfach immer irgendwie auch den Trainingsplan im Kopf haben?
Naja, also wegfahren wird diesen Sommer auf jeden Fall nichts mehr. Dann im September nach der deutschen Meisterschaft nochmal eine Woche oder 4 Tage sind wir, glaube ich, nochmal unterwegs. Ja, da muss ich den Trainingsplan im Kopf haben. Das sollte man auch vorher immer mit dem Trainer abstimmen. Aber ansonsten ist eigentlich nur der April die Zeit, wo man sagt, ich fahre mal weg und mache Urlaub sozusagen irgendwo. Im Sommer ist das eher schwierig. Also das könnte man mit dem Trainer abstimmen, aber dann muss man natürlich das schon sehr individuell auch abstimmen, dass man dann trotzdem zum Training kommt. Also ja, Sommerurlaub in der Karibik oder so ist jetzt sicherlich nicht besonders clever, weil die Trainingsbedingungen da wahrscheinlich nicht so gut sind. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ich gehe mal 3 Wochen in die Dominikanische Republik und leg da die Beine hoch. Das ist nur im April möglich.
Und im Sommer ist es hier auch schön. Da muss man nicht wegfahren, finde ich immer.
Ja, also eben deswegen, wir sind das ganze Jahr viel unterwegs, von daher reizt es mich generell nicht so sehr wegzufahren. Also meine Frau hatte das letztes Jahr mal ausgerechnet, ich war in der vergangenen Saison, also sozusagen in der Trainingssaison 23/24, sozusagen von Mai 23 bis April 24 war ich 178 Tage nicht zu Hause, planmäßig.
Da braucht man auch verständnisvolle Menschen an seiner Seite.
Sehr verständnisvolle Menschen braucht man da an seiner Seite, ja.
Und wenn wir schon dabei sind, Sie haben den April genutzt, um zu heiraten. Konnte genau. Man bei Instagram auf Ihrem Account sehen. Ein sehr schönes Video ist da zu sehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Verändert das irgendwas für Sie oder ist das jetzt einfach nur so ein Stück? Das wollten wir so, machen wir so und danke.
Nö, also das, erstmal kann ich jetzt sagen, meine Frau, das ist schon, genau. das ist schon jedes Mal
und noch der Ring kleine, sieht auch noch ziemlich neu aus.
Ja, ja, doch, doch. Das ist schon jedes Mal, das kommt noch nicht so intuitiv über die Lippen oder da stolpert man jedes Mal noch ein bisschen drüber, das ist immer ganz lustig. Aber es ist auch schön, dass man das so sagen kann. Und ja, doch, also es ist schon der nächste Schritt Richtung Erwachsensein oder ja, auch eine, dann die eigene kleine Familie zu haben, das ist schon ein schöner Schritt und ein tolles Gefühl. Also das hat uns schon, ja, wir haben uns sehr darauf gefreut und ja, es war auch wirklich ein sehr schöner Tag und auch jetzt, da es soweit ist, genießen wir die Zeit auf jeden Fall.
Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, ich mache gerne vor so einer Sendung so einen Promi-Test, um zu wissen, mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun. Und da kann man immer ganz sicher sagen, wenn die Menschen bei Google ganz häufig suchen, irgendwas aus dem Privatfeld, Freundin, Freund oder was weiß ich was, ja, wartet er gern im, weiß man, okay, das ist ein Promi. Wie gehen Sie mit diesem Status um, der ja sicher noch nicht so sehr lange bei Ihnen so ist, dass die Leute plötzlich fragen, hat er eigentlich eine Freundin? Was macht denn der so?
Ja, also tatsächlich, ich merke es, dass ich hier und da mal auf der Straße erkannt werde. Also in Situationen, wo man nicht damit rechnet, wo dann plötzlich Leute sagen, ah, hey, das ist schon ganz lustig. Es ist aktuell auch glücklicherweise noch so, dass es sehr selten passiert. Es passiert vielleicht so 1 bis 2 Mal im Monat, dass ich auf der öffentlichen Straße irgendwo erkannt werde, beim Einkaufen oder in einem Café oder wo auch immer, wenn man irgendwas am Wochenende unternimmt. Das ist dann meistens noch ganz angenehm, weil man jetzt, ja, sind immer lustige Erfahrungen, wenn dann jemand auf einen zukommt und sagt, ah, hey, und cool, und ja, und wir beobachten dich im Fernsehen und ach, toll. Noch ist es angenehm, weil es nicht die Regelmäßigkeit ist, aber ich kenne das auch von anderen Situationen. Es gibt auch Situationen, in denen es nicht so schön ist, wo man vielleicht einfach nur ja, unter sich sein möchte. Wenn man jetzt mit der Freundin im Café sitzt oder so, hat man jetzt nicht unbedingt Lust, dass einen da allen Nasen lang irgendjemand irgendwie nach einem Foto fragt oder irgendwie einem was erzählt, wie dass man ihn ja im Fernsehen sieht und dass man das toll findet. Aber wie gesagt, aktuell ist es noch sehr, ja, sehr lustig und hält sich sehr in Grenzen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ein Promi bin an der Stelle. Ja, dafür passiert es noch zu selten und es ist auch. Ja.
Dafür sind Sie ein bescheidener Mensch, zu bescheidener Mensch, das einfach so zu sagen. Und außerdem haben Sie ja das große Glück, wenn Sie dann mit dem Fahrrad irgendwo rumfahren oder mit den Rollern, erkennt man Sie sowieso nicht, weil Sie da wahrscheinlich irgendeine Brille aufhaben oder irgendwelches Zeug. Ich finde das ja beim Gucken an der Strecke immer besonders schwierig. Ja. Welcher ist denn jetzt wer? Die sehen irgendwie ja alle irgendwie bunt aus.
Ja. Nee, also tatsächlich beim Trainieren jetzt gerade auch in Erfurt oder auch zu Hause, wenn ich da irgendwo auf dem Radweg unterwegs bin oder so, dann ist es auch selten. Oder wenn wir in Oberhof mit der Trainingsgruppe unterwegs sind, da wird man jetzt selten angequatscht von wegen hier, das sind ja die und die. Also das passiert mal, aber sehr, sehr selten. Das passiert tatsächlich seltener, als dass man mal irgendwo in einem Café oder so erkannt wird. Eben genau aus dem Grund, man hat da eine Brille auf und natürlich auch nicht die Wettkampfklamotten, wie man sie kennt, sondern jetzt einfach nur ein T-Shirt und eine kurze Hose oder so, auch vielleicht in ganz normalen Farben, jetzt nichts irgendwie teammäßig besonders Bekanntes und da reagiert kaum jemand. Also da ist man dann halt nur irgendjemand, der gerade Sport macht. Das interessiert einen nicht wirklich. Zumal wir ja auch das Glück haben, in der freien Natur Sport machen zu können. Es ist jetzt nicht so, dass wir da zu sehr an irgendwelche Sportstätten gefesselt sind und immer an der gleichen Stelle, sondern wir können ja wirklich die ganze Natur nutzen. Und das ist auch schon ja mit das Schönste eigentlich am Training, dass wir überall trainieren können.
Und Sie haben vor ein paar Mal wir gesagt, Sie machen das nicht ganz alleine. Sie sind immer irgendwie mit anderen Menschen unterwegs. Der Stuhl ist gerade irgendwie runtergerutscht.
Ja, der Stuhl ist gerutscht. Das war ich.
Ja. Naja. Aber irgendwo? Nochmal hochstellen?
Ich bin mit der Wade dran gekommen.
Ach so, ja, und die Justus Strelo Stahlwade.
Ja, genau. Ja, jetzt besser.
Jetzt besser, okay. Ja. Ja, fühlt sich wohl?
Ja, mich fühlt sich ganz gut. Wo waren wir?
Eben mit allein oder nicht so allein? Ich war mir nicht so klar, wenn Sie Ausdauer trainieren, macht man das noch alleine oder eher nicht?
Nee, wir machen das natürlich in Gruppe. Also,
weil der Ansporn da größer ist.
Genau, also weil der Ansporn größer ist, beziehungsweise weil es auch einfach deutlich leichter von der Hand geht, wenn man jetzt nicht alleine stundenlang durch den Wald läuft oder Rad fährt oder rollert. Das machen wir schon in Gruppe. Natürlich, wenn es jetzt Trainingseinheiten sind, wo wir Techniktraining machen oder so, wo wir uns auf uns konzentrieren müssen und auf die Bewegungsabläufe, dann passiert das natürlich erstmal in Gruppe beim Schießen und so. Also das ist natürlich ein Trainer immer für mehrere Athleten zuständig. Aber auf der Runde sind wir dann alleine unterwegs und jeder läuft halt mit einem gewissen Abstand zu dem, zum Trainingskollegen und konzentriert sich auf sich. Aber allgemein wird das Training in einer Gruppe absolviert und das ist, denke ich, auch eine unserer größten Stärken. Das war auch der Grund, warum ich damals den Trainingsstandort nach Oberhof gewechselt habe, weil man dort eben eine sehr leistungsfähige Gruppe hat und das einen ungemein ja motiviert auf der einen Seite, weil man sieht, wo muss man hin und sich bei den anderen was abschauen kann. Aber auch wenn man mal einen Tag hat, wo es nicht so gut läuft, dann ziehen die anderen einen mit und sagen, hey, komm, und man weiß, okay, mit denen kann man ja normalerweise mit. Und ja, wenn es einfach, man kennt es vielleicht selber, wenn man sich für den Sport motivieren muss, es ist alleine immer schwieriger, als wenn jemand sagt, hey, komm, wollen wir nicht gemeinsam irgendwo eine Runde joggen gehen oder ins Fitnessstudio oder wie auch immer. Das geht immer besser, wenn man da jemanden hat, der das mit einem zusammen macht. Und deswegen ist da die Trainingsgruppe ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
So, dass Sie alleine Fahrrad fahren eher selten, sondern wirklich so?
Das passiert schon mal, dass man aus organisatorischen Gründen oder so auch mal alleine fährt. Aber die allermeiste Zeit meines Trainings findet in der Trainingsgruppe statt, natürlich.
Und dann ist immer einer da, der sagt, Justus, du schießt gut, aber los, jetzt gib Gas.
Ja gut, im Sommer ist es ja zum Glück nicht so, dass wir da um die Wette rennen, sondern geht es eher darum, wie gesagt, eher um das lockere Training. Da gehen die Abstände nicht so auf, da merkt man das kaum. Das sind dann eher so wirklich im absoluten Grenzbereich, wo man dann merkt, wenn der eine ein bisschen schneller ist als der andere. Im Sommer ist das doch... Ja, ist die Spanne da relativ groß, da merkt man das nicht so unbedingt.
Sie pendeln dann von Erfurt nach Oberhof zum Training und dann abends nachmittags wieder zurück?
Zum Teil, manchmal schlafe ich aber auch in Oberhof. Ich habe da ein Zimmer in der Kaserne, kann dort schlafen, dass ich nicht jeden Tag unterwegs bin und dann...
Das ist ja auch nicht um die Ecke, das ist ja schon ein ganzes Stück.
Ja, es geht. Also es ist in Ordnung, man kann auch das Training öfters mal verbinden, zum Beispiel mit dem Fahrrad, dass ich eine Fahrradeinheit zum Beispiel aus Erfurt starte und dann Richtung Oberhof unterwegs bin, dort dann zur Gruppe dazustoße und dann meinetwegen mit dem Fahrrad oben ende oder eine Einheit dann noch am Nachmittag alleine in Erfurt mache, wie zum Beispiel heute. Das geht schon, das muss man sich dann ein bisschen organisieren. Das braucht vielleicht ein bisschen mehr organisatorischen Aufwand, aber tatsächlich zeitlich hält sich das in Grenzen. Ich kann das immer ganz gut verbinden mit dem Frühstücken zum Beispiel. Ich frühstücke meistens auf der Fahrt nach oben und bin dann pünktlich zum Training da und hatte auf der Fahrt genug Zeit zum Essen.
Sie fahren doch aber wahrscheinlich mit dem Auto, oder?
Ja, na klar.
Und dann frühstücken Sie, schieben sich so ein bisschen Brötchen nebenbei rein.
Genau, das funktioniert sehr gut.
Stelle ich mir jetzt gerade vor, er hat einen Kaffeebecher irgendwie so in der Mittelkonsole stehen und dann selber geschmierte Brötchen. Und
na, den Kaffee nicht unbedingt, das brauche ich nicht. Ich komme morgens sehr gut aus dem Bett. Kaffee ist da in der täglichen Routine nicht dabei, aber ansonsten ist das ziemlich genau der Ablauf, ja.
Gut, also wenn Sie mal auf dem Weg von Erfurt nach Oberhof jemanden kauend im Auto sitzen sehen, könnte es Justus Strelo sein.
Ah, ich glaube, die Strecke fahren schon ein paar.
Die auch kauen.
Möglich.
Ihren Lebensmittelpunkt haben Sie in Erfurt. Wie viel Zeit ist für Privatleben überhaupt? Das ist ja, Sie machen diesen Sport beruflich. Sie sind Berufssoldat, Sie sind Sportsoldat bei der Bundeswehr, deshalb auch Kasernenzimmer, so ein gutes Stichwort. Wie sieht ein normales Leben neben dem Sport aus? Oder gibt es das gar nicht, weil Sie eigentlich immer die Einheiten im Kopf haben müssen, weil Sie nicht sagen können, so komm, leg ich mal die Füße hoch oder fresse mal Chips vorm Fernseher?
Naja, also das würde ich sagen, ist abends nach dem Abendbrot beginnt diese Zeit. Also da hat man vielleicht 2 bis 3 Stunden am Abend, wo man, sage ich mal, das normale oder den entspannten Abend hat. Aber ansonsten ja, an Wochenenden, wenn dann mal ein Tag frei ist vielleicht sogar oder ein Nachmittag frei, dann verbringt man da die Zeit mit Freunden. Ansonsten ist das natürlich genau das Problem. Man ist auch ein Stück weit in dieser Sportblase gefangen dadurch. Man hat natürlich dadurch, dass man die ganze Zeit Sport macht, sind die Trainingskollegen auch die Freunde. Also man verbringt da auch in der Freizeit dann sehr viel Zeit damit. Es ist ja auch trotzdem eine Leidenschaft, die man zum Beruf gemacht hat. Von daher verschwimmt das ganze Thema auch ein bisschen. Also wenn ich jetzt nicht gerade Training habe, ist natürlich auch eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung bei mir, sportlich aktiv zu sein. Von daher ist das was, was sich gut miteinander kombinieren lässt.
Fließende Grenzen.
Genau, das sind auf jeden Fall fließende Grenzen. Und auf der anderen Seite bin ich da aber auch sehr froh, dass ich gerade mit meiner Frau da eben einen, ja, zumindest einen Anker im normalen Leben habe, dass ich den Sport dann auch mal Sport sein lassen kann und mich eben wirklich am Wochenende mit was ganz anderem beschäftige. Wir bei Freunden, mit Freunden irgendwas gemeinsam machen, die jetzt nicht unbedingt aus dem sportlichen Hintergrund kommen, sondern ja einfach einen ganz normalen Job haben. Mhm. Das genieße ich auch immer sehr, weil ich da auch gerade im Kopf mal völlig abschalten kann und ja dann eben nicht unbedingt nur der Biathlet bin oder so, sondern ja, bin ich halt einfach Justus und dann, ja, geht es halt auch mal um andere Sachen und nicht immer nur um Biathlon.
Justus oder Justi?
Nee, Justus. Justus. Spitznamen habe ich eigentlich seit der Grundschule nicht mehr.
Ah, ich sag, Justus ist eigentlich schön. Das muss man nicht irgendwas
wurde, draus machen. Wurde nicht weiter. Nee, gab's nicht wirklich. Hat sich nichts durchgesetzt irgendwie.
Ist ja auch ganz schön, oder?
Ja, früher hätte ich schon gerne mal einen Spitznamen gehabt. Inzwischen ist es okay.
Ich finde, ein erwachsener Mann sollte einen vernünftigen Namen haben. Wie auch immer. Sie sind ein Dezemberkind. Ich würde gerne mal darauf eingehen, wie Sie geworden sind, das, was Sie geworden sind. Sie muss man, wenn man im Dezember geboren ist, gibt ja so das Wort, man ist verliebt in seinen Geburtsmonat, muss man da quasi Wintersport oder den Winter lieben?
Das weiß ich nicht, ob man das muss. Inzwischen würde ich sagen, hat ein Dezember auch nicht mehr allzu viel mit Winter zu tun.
Ja, das ist auch
das
so.
Das war früher
noch
vielleicht
ein wichtiges Thema. Danke für das Stichwort.
Früher war das sicherlich noch ein bisschen besser. Aber natürlich, ich bin ja mit Skiern an den Füßen aufgewachsen eigentlich. Also meine Eltern haben mich mit 2 Jahren das erste Mal am Rodelhang auf kleine Ski gestellt und sozusagen den Hang runtergeschubst.
Im Osterzgebirge?
Genau, im Osterzgebirge. Und dann habe ich ja schon von früh an meine Eltern waren sehr aktiv. Wir waren oft im Winterurlaub, also wir waren jedes Jahr im Winterurlaub. Dafür bin ich sehr dankbar. Da habe ich früh das Alpinfahren gelernt und oder generell das Bewegen auf Skiern sehr früh mitbekommen.
Aber Alpinfahren und das, was Sie jetzt machen, ist ja schon ein großer Unterschied.
Natürlich, aber vom Kindheitsalter an auf Skiern zu stehen und dieses gewisse Gefühl für das Rutschen zu haben, ist da schon ganz hilfreich. Völlig egal, ob man dann nur Alpin oder Langlauf macht, es ist dann ja auch eher Langlauf geworden, beziehungsweise Biathlon, weil einfach die Möglichkeit, Alpinsport zu betreiben im Osterzgebirge eher schwierig ist, weil da die Hänge nicht unbedingt nicht so das hergeben.
Und für mich reicht das.
Ja, fürs Skifahren und so im Kindesalter war es auch wirklich eine sehr tolle Zeit, das da zu lernen. Und dann ging es eigentlich damit weiter, dass meine Mutter hat eine Vorschulsportgruppe geleitet in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in Hermsdorf. Und dann
musste der Justus einfach mit, weil sonst hätte man noch eine extra Betreuung suchen müssen.
So nach dem Motto. Und sie wollte halt, dass ich zumindest einmal die Woche irgendwie halt eine sportliche Betätigung oder einfach aktiv da eine Betreuung bekomme und hat es ja auch selber gemacht. Und dann war es so, dass ich dort dafür zu alt war und dann in die Grundschule gekommen. Also sie hat das immer nur bis zur Schuleinführung gemacht. Macht sie auch immer noch. Also diese Kindersportgruppe gibt es tatsächlich immer noch.
Nachwuchsförderung im Osterzgebirge ist ja was ganz Wichtiges.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann hatte sie über ihre Freundin den Kontakt zu einem Trainer oder Übungsleiter, der eben ehrenamtlich in Schmiedeberg in meinem Verein da eine Biathlon-Trainingsgruppe hatte. Am Anfang, als ich da 6, 7 Jahre alt war, war das auch einmal die Woche einfach nur ein bisschen Spiel und Spaß, einfach sportliche Bewegung geben. Völlig egal, ob das nur Biathlon ist oder nicht. Im Winter wurde natürlich dann auch Skifahren gelehrt, sozusagen. Also da haben wir dort auch natürlich den Schwerpunkt auf dem Langlaufen gehabt. Und dann war es aber eben so weit, dass man mit 8 Jahren dort auch zum ersten Mal Luftgewehr schießen konnte. Und das hat mich natürlich gefesselt. Das war cooler, das war was Besonderes. Das war jetzt nicht so wie Fußball oder so, was jeder Junge irgendwo das gespielt
war so
hat.
Männlich.
Und ja, Fußball war bei uns auch schwierig. Ein kleines Dorf, in meinem Alter waren wir 3, 4 Jungs. Wir brauchten irgendwie 4, 5 Dörfer zusammen, um überhaupt von der Mannstärke halbwegs eine Mannschaft stellen zu können. War natürlich auch dann nicht gerade von Qualität geprägt, also haben eigentlich alles verloren. Von daher war Fußball nicht wirklich interessant, hat nicht wirklich viel Spaß gemacht. Biathlon aber schon. Und auch wenn ich da am Anfang oft Letzter war.
Weil die Beine noch zu kurz waren.
Ja, ich war einfach nicht besonders gut, glaube ich. Ich konnte ganz gut schießen, da war ich nicht letzter, aber so im Athletischen war ich nicht, ja, war ich einfach nicht besonders fit, hatte nicht besonders viel Kraft oder war irgendwie besonders gut. Es war dann nur im Rennen, wo ich ganz gut war. Das hat mir gefallen. Aber ja, und dann so mit 11 Jahren war das erste Mal, dass ich dann auch im Biathlon tatsächlich ganz gut war. Auf sächsischer Ebene ist das ja nur, also es waren im Endeffekt nur Wettkämpfe zwischen Altenberg und Oberwiesenthal, wo die meisten Sportler herkamen. Und da hat es dann angefangen, auch Spaß zu machen. Also da habe ich dann das erste Mal einen Wettkampf gewonnen oder so. Das war schon, ja, das war dann schon cool. Und dann ging es eigentlich immer so weiter. Ich habe von meinen Eltern die Möglichkeit bekommen, den Sport zu machen. Ohne Leistungsdruck. Solange ich in die Schule gegangen bin, war das sozusagen mein Hobby nebenbei, wie andere Kinder zum Klavierunterricht gehen oder zum Fußballtraining oder so, bin ich eben zum Biathlon-Training gegangen. Das wurde dann immer regelmäßiger. Irgendwann war es natürlich mit einem gewissen Leistungsanspruch. Und ja, dann kam die Zeit des Abiturs und für mich war dann irgendwann ziemlich schnell klar, ich mache Biathlon so lange, wie ich damit Geld verdienen kann. Also mir war klar, wenn ich zum Zeitpunkt des Abiturs nicht in der Lage bin, damit meine Rechnung zu bezahlen sozusagen, dann höre ich auf, dann studiere ich.
Zielgerichtet.
Dann war es eine schöne Zeit, aber dann habe ich kein Einkommen mehr sozusagen. Und meine Eltern haben mir gesagt, also hätten mir natürlich ein Studium finanziert, das hätten sie gemacht, aber sie hätten nicht mir den Sport finanziert, weil sie auch dafür nicht ich war nicht der von klein auf davon geträumt hat, mal Olympiasieger zu sein. Genauso wenig haben meine Eltern davon geträumt, dass ich irgendwann mal Olympiasieger werde. Genau, das gab es nicht. Meine Eltern haben gesagt, es kommt kaum jemand durch. Mach das, solange es dir Spaß macht. Wir unterstützen dich dabei. Aber nach der Schule machst du dann bitte was Ordentliches. Und das war auch vollkommen okay für mich. Und ja, dann war es aber zum Abitur so, dass ich mich bei der Bundeswehr bewerben konnte, weil ich eben den entsprechenden Kaderstatus hatte, wurde dann auch genommen. Und von da an war ich sozusagen ja auch für mich selbst ein Stück weit verantwortlich. Da kam dann auch der Wechsel nach Oberhof. Und ja, dann ging es einfach so weiter. Es waren sicherlich mal Situationen, in denen es knapp war, in denen ich gedacht habe, na, wenn jetzt der Wettkampf nicht gut läuft, dann wird das wahrscheinlich der letzte gewesen sein. Aber irgendwie hat es dann doch immer genau geklappt und ich habe die entsprechenden Qualifikationen geschafft und jetzt bin ich am Ende doch weitergekommen im Sport, als ich gedacht hätte. Also gerade mit der letzten Saison, das hätte ich nicht vermutet, dass ich es mal auf das Niveau schaffe.
Und das ist so eine lässige Herangehensweise.
Das habe ich.
Vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass sie nicht verbissen sind?
Sicherlich. Also das ist, denke ich, was ich da von meinen Eltern gut mitbekommen habe, dass es da immer wichtig war, dass ich die Unterstützung bekomme und dass es vor allen Dingen um den Spaß geht und dass ich es machen kann, solange ich Lust darauf habe, aber dass es nie darum ging, dass ich ja besondere Leistungsziele von außen vorgegeben bekommen habe. Natürlich hat man seine eigenen Leistungsziele, also wenn man da selber nicht motiviert ist, irgendwas zu schaffen, dann funktioniert das nicht. Und ich wollte das aber immer, es hat mir immer Spaß gemacht und ja, ich habe immer dafür gewissenhaft gearbeitet und da aber auch immer die Erfolge entsprechend dann wieder kamen, natürlich sind sie nicht von allein gekommen, aber ich habe gemerkt, wenn ich hart dran arbeite, dann kommen auch die entsprechenden Erfolge. Ja, und damit habe ich mir so einen Fleiß oder auch so dieses Erarbeiten erarbeitet. Also, dass ich es schaffe, mir mit gutem Training auch Fortschritte zu erarbeiten. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann geht es auch ganz gut. Dann ist auch die Trainingsmotivation kein Problem.
Und Aber irgendwann müssen Sie ja auch so das Gefühl gehabt haben, das will ich jetzt machen. Das ist mein Lebensziel oder mein Lebensziel. Es ist ja erstmal nur ein Lebensabschnittsziel, kann Leistungssport sein.
Ja, naja, andersrum. Ich habe nie was anderes gekannt. Ich mache Biathlon oder organisiert Sport regelmäßig nach Trainingsplan, seit ich 6, 7 Jahre alt bin. Also auch mit 6 Jahren gab es einen Trainingsplan an dem Tag. Es war natürlich ein sehr freier Trainingsplan verglichen mit heute.
Aber ja schon.
Aber so. Natürlich, also ich kenne das von seit ich 10 Jahre alt bin, dass es einen Trainingsplan gibt, 3-mal die Woche Training, dann und dann. Bin dann mit dem Schulbus hingefahren oder halt mit dem Bus dann noch hingefahren oder so. Das war abends um 5 im Stadion in Schmiedeberg, weiß ich noch genau, bin ich immer mit der Linie 373 dahin gefahren. also ich kannte nichts anderes und es hat mir Spaß gemacht und ich ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse oder dass ich irgendwas vermisse. Klar, andere Kinder haben dann vielleicht was anderes gemacht, aber mir hat nichts gefehlt. Ich hatte meine Freunde im Sport, ich hatte Spaß am Sport, das war mein Hobby. Ich wusste, nach der Schule hast du noch was zu tun, gehst dann nicht nach Hause. Und ja, Computer war damals ja eh noch nicht so, das ist inzwischen vielleicht auch was anderes. Mhm. Damals.
Sie haben nicht zu Hause immer Ballerspiele gespielt und können deshalb jetzt so gut schießen?
Nee, also Ballerspiele gar nicht. Da waren meine Eltern auch sehr strikt, was die Spielekonsolen zumindest anging. Also ich hatte zwar einen Computer und durfte hier und da auch mal ran, habe das natürlich auch ein bisschen mehr genutzt, als die Eltern das vielleicht freigegeben haben, wie das halt.
Muss ich das jetzt rausschneiden?
Nein, alles gut. Es hielt sich ja sehr im Rahmen. Dadurch, dass ich trotzdem viel draußen war und gerne draußen gespielt habe, war das auch kein Thema. Aber ja, natürlich war das damals noch eine andere Zeit, also inzwischen mit Smartphones und Spielekonsolen und so. Das ist schon ein ganz anderes Thema jetzt. Wir haben damals natürlich noch viel, viel mehr draußen gespielt und uns mit Freunden im Dorf getroffen und ja, dieses typische Aufwachsen im Dorf als Kind, mit Grasflecken in der Hose nach Hause kommen oder mit Schürfwunde auf dem Knie oder so, natürlich ganz
gehört
normal.
Einfach dazu.
Das hat natürlich auch geprägt, aber ja, wie gesagt, ich kannte es nicht anders und damit, es war für mich immer klar, ich habe schon sehr früh diesen Plan B gehabt, nach dem Abitur. Ich konnte mir immer vorstellen, auch ganz normal zu studieren, aber ich wusste, solange ich den Sport machen kann, will ich das auch machen, weil das eine Chance ist, die nicht viele bekommen. Und wenn man so lange darauf hinarbeitet sozusagen, dann kann und ja, sollte man die auch nutzen. Das ist da auf jeden Fall ein Privileg. Und es hat mir, wie gesagt, auch immer Spaß gemacht. Also ich habe den Spaß an der Bewegung nie verloren. Und ja, das ist auch das, was mich dann ja nach wie vor immer dabei hält. Und inzwischen zahlt es sich ja tatsächlich auch aus. Also inzwischen ist es wirklich auch ein ganz guter Job, würde ich es mal so nennen.
Aber Sie hatten nie so das Gefühl, ich will in meinem Leben auf diesem Treppchen im Wintersport stehen, ich will die Glaskugel haben oder ganz viele Glaskugeln.
Man träumt davon, sonst schafft man, glaube ich, auch die Trainingseinheiten nicht. Also natürlich, wenn es in der Trainingseinheit gerade mal ein bisschen schwerer läuft, dann stellt man sich vielleicht vor, wie man gerade im Wettkampf auf der letzten Runde mit 30 Sekunden Vorsprung da einem großen Ziel entgegenläuft, meinetwegen einem Weltmeistertitel oder einem Weltcupsieg oder so.
So eine positive Affirmation, würde man sagen, hilft.
Auf jeden Fall, wenn es draußen regnet bei 4 Grad und man läuft da irgendwie seit 2 Stunden im knöcheltiefen Schnee mit Skiern durch Oberhof, dann hilft sowas auf jeden Fall. Na klar.
Also stell dir einfach die grüne Wiese vor oder den weißen Winterwald.
Genau, also doch, das muss man schon machen. Oder auch wenn man jetzt das Glück hatte, zum Beispiel bei der Heim-WM in Oberhof dabei zu sein und dann ist ein regnerischer Tag in Oberhof im Oktober und das Training tut weh und es macht alles nicht so richtig Spaß und man läuft in das Stadion rein, das Stadion dann mal vor dem inneren Auge wieder mit den Zuschauern und der Atmosphäre von der WM zu füllen, das hilft natürlich, dort dann das Training auch mit der entsprechenden Qualität durchzuziehen. Das ist schon ganz wichtig, also man muss schon davon träumen, sonst schafft man das, glaube ich, nicht, aber es ist andersrum so, ich werde gut damit leben können, wenn ich nicht irgendwann mal der große Serien-Olympiasieger geworden bin oder so, das ist okay für mich. Also ich bin im Sport, wie gesagt, sehr weit gekommen und ich hoffe natürlich, dass ich da noch ein Stück weit dabei bleibe und auch noch die Ziele natürlich mir erfüllen kann, wie Weltmeister oder bei Olympia dabei zu sein, vielleicht eine Olympiamedaille sogar zu gewinnen. Aber wenn das nicht gelingt, dann ist das auch okay. Da werde ich jetzt nicht unglücklich daran sterben, wenn ich das nicht schaffe.
Sie studieren ja auch noch Wirtschaftsingenieurwesen nebenbei.
Zum Beispiel. Also es gibt ja noch ein Leben danach. Und auf das freue ich mich auch sehr dolle. Je mehr ich da jetzt auch Richtung mit der Hochzeit und so, je mehr dieses Leben sich beginnt zu formen, auf das man sich freuen kann nach dem Sport, desto ruhiger werde ich auch, wenn es darum geht, sportliche Ziele zu erreichen, weil ich genau weiß, selbst wenn irgendwas nicht hundertprozentig aufgeht, es geht danach weiter. Ich kann mich auf was freuen, was danach kommt. Und es hat vielleicht auch gerade in der Saison eine gewisse Leichtigkeit gegeben. Das hatten wir vorher schon. Das hilft auf jeden Fall auch im Sport, wenn der Sport nicht das Einzige ist, sondern wenn man auch noch weiß, es gibt auch noch was anderes.
Wenn Sie das hier alles so erzählen, dann klingt das so gelassen, so lässig. Aber um so erfolgreich zu sein, wie Sie sind, braucht man ja viel Ehrgeiz. Und vom Ehrgeiz zur Verbissenheit ist es ja auch häufig nicht so weit. Wo sind Sie da auf der Skala?
Also ich bin schon sehr ehrgeizig, das, ja, das sind wir aber alle, also das merke ich in der Trainingsgruppe, da ist, hat jeder Feuer und Flamme dafür, das merkt man bei jedem kleinen Spielchen vorm Krafttraining oder so, da will man natürlich gewinnen oder so, also wenn wir da eine Runde Fußball spielen, eine halbe Stunde oder so, da ist schon immer Spannung drin und da will man natürlich auch, dass dann alt besser ist als jung. Also wir spielen immer alt gegen jung. Ganz klassisch.
Und sind Sie der alt oder jung?
Inzwischen bin ich bei alt, ja. War lange bei jung, aber inzwischen bin ich bei alt.
Sie haben vorhin auch gesagt, seit ich bei den Senioren bin und sitzt so ein blutjunger Mensch vor mir, dachte ich. Aber ja, beim Sport ist das alles anders.
Ja. Nee, also das, doch, Ehrgeiz ist natürlich ganz wichtig. Ohne Ehrgeiz geht da gar nichts. Aber ist schon richtig, man darf dann auch nicht ins Verbissene abrutschen. Das ist aber auch eine Sache, die sich, glaube ich, in der Karriere immer mal ein bisschen verschiebt. Es gibt Phasen, in denen ist man verbissener, es gibt Phasen, in denen ist man ein bisschen lockerer. Und dann ist es eigentlich wichtig, in den Momenten, wo man merkt, dass es gut läuft, auch ein bisschen zu reflektieren, bin ich gerade eher verbissen, bin ich eher locker, also dass man sich selbst auch ein bisschen kennenlernt. Dem einen hilft das eine mehr, dem anderen das andere. Also da muss man sich auch als Athlet in den Jahren ein bisschen kennenlernen und dann selbst wissen einzuschätzen, was sind jetzt vielleicht gerade Probleme oder was hilft mir gerade besonders. Und später, wenn es dann mal vielleicht nicht so läuft oder in Situationen, wo es schwieriger ist, sich dann auch daran zu erinnern, Mensch, wie habe ich mich denn gefühlt oder wie war ich denn drauf, als es gerade besser lief? Wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Also das, ja.
Wie kriegen Sie sich selber aus so einer Schleife, wenn man dann so verbissen ist und man selber schon merkt, man ist eigentlich nur nervig für alle Menschen um sich rum.
Dafür habe ich ein gutes Umfeld, würde ich sagen. Also da würde ich jetzt sagen, holt mich meine Frau ganz schnell, ganz souverän raus, die mich da im Winter sehr gut motivieren und auch wieder erden kann. Also die auch, ja, wenn ich zum Beispiel, es waren ein paar gute Wettkämpfe und man schraubt dann sehr schnell seine Erwartungshaltung an sich selber nach oben. Das geht extrem schnell, dass man da seine Erwartungen den guten Ergebnissen anpasst. Und da ist es immer sehr wichtig, wenn man im Umfeld jemanden hat, der einen auch immer ein Stück weit daran erinnert, was vielleicht das eigentliche Ziel war und dass man das jetzt gerade besonders übererfüllt und dass man dann auch trotzdem noch mit kleineren Erfolgen zufrieden ist. Da spielt, denke ich, Umfeld auch wieder eine ganz wichtige Rolle. Und was einem da hilft und auch einmal wieder ein Stück rausnimmt und einen Blick auf das große Ganze werfen lässt.
Ich bin sehr dankbar, dass wir das hier machen können. Das ist ja auch ein Teil des großen Sportzirkus, würde ich mal so sagen. Alles ist irgendwie öffentlich. Ja. Eben auch, was Sie über Ziele sagen, ist jede Saison öffentlich. Sie müssen sich immer an dem messen lassen, was Sie selber irgendwann mal gesagt haben. Stelle ich mir auch furchtbar anstrengend vor.
Naja, also aktuell geht's bei mir, weil es bisher sportlich immer in eine Richtung bisher lief, also Richtung aufwärts. Ich habe jetzt glücklicherweise in den letzten Jahren keine...
Aber es läuft ja nicht jedes Rennen gut.
Ja, nicht jedes Rennen läuft gut, aber da kommt dann auch schnell genug Kritik. So ist es nicht. Also wenn man Facebook-Kommentare durchliest oder so, dann ist es sehr schnell so, dass nach zwei guten Rennen ist die Welt rosa-rot und nach einem schlechten Rennen ist die Welt, ist der deutsche Biathlon kurz vorm Zusammenbruch. Das ist ganz normal. Daran gewöhnt man sich auch. Aber ja, so für einen selber, das sind, denke ich, Herausforderungen, die mir in den nächsten Jahren meiner sportlichen Karriere noch bevorstehen werden, mit denen ich dann umgehen muss, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Aber ich meine, das ist dann auch schnell wieder vergessen. Also solange es nur um Sport geht, in Anführungszeichen. Ja, genau. Es ist dann auch okay. Also es wird da immer jemanden geben, der dann nicht mit einem zufrieden ist.
Große mentale Stärke, dieser Mann.
Die braucht man auch. Also das ist wichtig und das ist auch, da bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich da noch nicht viel auszuhalten habe. Also ich denke, da gibt's, wenn man dann Leistungsträger ist, denke jetzt an andere Namen, Laura Dahlmeier oder jetzt auch zuletzt bei uns Benny Doll oder Denise Herrmann oder so. Also wenn man da sozusagen der Athlet im Fokus ist, der dafür zuständig ist, die großen Erfolge zu holen und es dann nicht klappt, da ist schon nochmal eine ganz andere Last drauf. In der Situation war ich noch nicht. Ich war bisher eher immer in der Position, du hast nichts zu verlieren. Mhm. Wenn es gut läuft, ist super, alle freuen sich drüber. Wenn es nicht so gut läuft, naja, dann ist es so, ist okay. Von daher, ja, bin ich da in einer glücklichen Situation, so, ja, schlimm, mich damit auseinander, mit Misserfolgen auseinandersetzen zu müssen, auch im öffentlichen, sag ich mal, in der öffentlichen Diskussion, das Problem oder diese Situation hatte ich noch nicht wirklich. Da bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren auf mich zukommt.
Sie sind ja noch nicht so lange in dieser großen Oberschicht dieser Biathlon-Welt und Sie haben das große Glück, dass man mit 28 bei Biathlon noch relativ jung ist und da noch jede Menge machen kann, anders als bei anderen Sportarten.
Ja.
Sie starten jetzt wahrscheinlich mit Menschen, die vorher ihre Stars waren. So, die sie möglicherweise haben sie die Tinius-Brüder, die ja, die Bö-Brüder, die ja schon lange das Feld dominieren, auch bewundert und jetzt sind sie deren Konkurrent. Wie fühlt sich das an?
Das ist schon verrückt, aber das ist vor allen Dingen, macht diese Athleten eigentlich nur noch beeindruckender. Wenn ich sehe, zum Beispiel jetzt auch in Canmore saß ich neben Tariel Bö im Bus und wir haben ein bisschen gesprochen über, also ich habe ihn gefragt, wie macht er jetzt noch, wie geht es jetzt so weiter, also dann gegen Ende der Saison. Es sind auch zwei sehr sympathische, sehr offene Typen, die da überhaupt nicht irgendwie Star-Allüren haben oder so. Man kann sich sehr gut mit denen unterhalten.
Und man sitzt da auch und da kann man auch vergessen, dass das meine ärgsten Konkurrenten
sind. Ja, natürlich. Also das ist keine Konkurrenz. Zumal ich mich jetzt auch nicht wirklich als Konkurrent von Tariel Bö sehe. Den kann ich an einem sehr guten Tag vielleicht mal ärgern, aber im Normalfall bin ich für ihn,
Aber der weiß auch, da kommt noch was.
Ja, sicherlich, aber der weiß auch, was er schon alles gewonnen hat und dass ich da wirklich nur ein kleines Licht dagegen bin. Und das finde ich so beeindruckend, wenn man sieht, wie lange die schon auf diesem Niveau unterwegs sind. Und wenn ich dann überlege, was ich jetzt erlebt habe, wie lange ich jetzt, also zwei volle Saison jetzt im Endeffekt im Weltcup dabei bin, wie viele komplette Weltcup-Saison die eigentlich schon hinter sich haben.
In den Knochen
und so lange dieses Niveau zu halten und auch diese Trainingssommer dann immer wieder durchzustehen und dann wieder auf diesem Niveau zu sein, das ist schon beeindruckend. Also das über diesen langen Zeitraum da dann nicht irgendwann satt zu sein, sondern dann immer weiterzumachen, das finde ich schon extrem beeindruckend. Und dazu noch auf diesem extrem hohen Niveau und dann meinetwegen jetzt, wenn wir jetzt bei den beiden sind, in Norwegen, wo die mannschaftliche Stärke derartig extrem ist, also wo ja nochmal ein ganz anderer Druck intern ist, überhaupt in diesem Team zu sein, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Und wenn wir schon dabei sind, nicht nur bei den Bö-Brüdern, sondern eben überhaupt bei den Norwegern, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die einfach so viel besser sind als alle anderen und immer so viel besser sind, also meistens, allermeistens?
Die haben aktuell, also erstmal ist Norwegen was, wenn wir jetzt rein von der Materialseite rangehen, also was das Geld angeht, investiert Norwegen am meisten. Das ist das Erste. Also hat am meisten finanzielle Mittel, die sie investieren in Techniker, in Wachsmaterial und so. Das merkt man natürlich immer. Das ist in jedem Sport so.
Das Aber Geld ist ja nicht so teuer wie Bobs bauen oder so zum Beispiel.
Das ist schwierig. Bei Bobs weiß ich nicht genau, weil das ja auch dann über die Teams selber läuft. Da ist Deutschland natürlich Technologie, da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster legen. Ja. Das weiß ich nicht genau, wer da teurer
so ist. Mich überrascht einfach, dass es so eine Geldfrage ist, weil ich gedacht habe, es ist jetzt
so nicht wahnsinnig teuer. Was kostet der norwegische Wachstrack? 600.000 Euro oder mehr? Also
okay.
Da ist schon, und ich sag mal, die Produkte, also eine Wettkampfpräparation von einem Ski, wenn ich jetzt den Ski, den ich mir im Wettkampf an den Fuß schnalle, dann hat der ungefähr 100, also bestimmt mindestens 150 Euro unten drunter an Wachsmaterial, was einfach nur an Wachsprodukten auf diesem Ski ist. Und da ist keine Arbeitsstunde dabei. Also einfach nur, was da an Chemiepreisen drauf geht. Und da sind wir noch nicht bei den unzähligen Wachstests, die davor stattgefunden haben. Und dann stehen davon sechs. Also da geht schon richtig Geld durch. Also
klar. Verstanden?
Wachs ist schon extrem teuer, die Techniker kommen noch dazu, also die Arbeitsleistung. Das ist schon eine Materialschlacht. Dann haben wir das Fluorverbot, weshalb die Entwicklung eigentlich, die in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat, einmal auf Null gesetzt wurde.
Aber das haben ja alle.
Das haben alle, aber damit haben natürlich die Leute, die jetzt am meisten Geld haben für die Neuentwicklung, erstmal ein Vorteil. Also da ist Deutschland natürlich auch dabei, brauchen wir nicht drüber reden. Wir hatten gerade bei kalten Bedingungen auch einen erheblichen Vorteil gegenüber Frankreich, Norwegen, den anderen großen Nationen. Bei Wärme aber eben leider nicht. Das haben wir dann in der, sag mal, ja, ab Weihnachten so in etwa oder ab Antholz spätestens haben wir dann gesehen, dass es, wenn es wärmer wird, wir eher einen Nachteil haben. Dafür hatten wir an einer anderen Stelle einen Vorteil. Das ist so, diese Lücken gehen aber natürlich bei so einem Reset, wie er eben stattgefunden hat, natürlich weiter auf. Also die, die am meisten drunter leiden, sind die kleineren Nationen. Also die, die es eh schon schwer haben. Das hat man auch genug an Statistiken gesehen, dass das Feld läuferisch deutlich weiter auseinandergegangen ist. Und das liegt nicht daran, dass plötzlich die Athleten schlechter oder besser sind und die Schere weiter aufgeht, sondern das ist grundsätzlich eine Materialgeschichte bei der Menge an Athleten. Und hinzu kommt, dass Norwegen sicherlich aktuell auch ein Stück weit eine goldene Generation hat, weil man sieht es andersrum bei den Frauen. Da ist es jetzt nicht so. Also es ist jetzt nicht pauschal das norwegische System, was da überragend ist. Aber natürlich erinnern wir uns an die Generation Henkel, Klago, Kathi Wilhelm, Simone Denkinger, Magdalena Neuner. Da gab es eine Generation bei den Frauen, da war auch klar, dass eine Deutsche gewinnt. Und, und die anderen haben so ein bisschen mitgemacht. Also es gibt halt so Phasen, in denen es irgendwie zusammenpasst. Aber ja, davor hatte Norwegen den Superstar mit Bjørndalen. Dann hat Foucault die Welt dominiert, lange im Biathlon. Jetzt ist es Johannes Thingnesbø, das ist jetzt halt schon wieder Norweger. Das sind so die Phasen. Man hat dann immer die Generation. Natürlich ist Norwegen gerade mannschaftlich sehr stark. Aber ja, das ist ein gutes System, aber das heißt nicht, dass die Norweger prinzipiell irgendwie da
irgendwie ein großes Geheimnis haben, was wir jetzt endlich mal herausfinden sollten. Nee, das haben
sie
nicht.
Sie haben einfach eine gute Nachwuchsarbeit. Sie haben extrem viele Talente. Wie viele Norweger spielen Fußball auf dem welthöchsten Niveau? Wie viele Deutsche spielen das? Da denke ich, gewinnt Deutschland mit Abstand. Aber in Deutschland regiert eben auch der Fußball und alles andere ist so ein bisschen nebendran. Und in Norwegen regiert eben der nordische Skisport mit Langlauf und Biathlon. Und
aber da können Sie sich ja als Biathlet schon auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, also Biathlon ist ja jetzt beim Publikum die mit Abstand
natürlich,
beliebteste.
Natürlich, also wir sind
Millionen
da.
Millionen Menschen sitzen jedes Wochenende und schauen Justus Strelo beim Schießen und Rennen zu.
Natürlich,
im also Winter.
Biathlon ist, wir sind da also wir dürfen uns nicht beschweren. Wir sind da sehr gesegnet, wir haben sehr viele Fans. Es ist unglaublich, wie gut der Sport angenommen wird und wie viele Fans der hat. Und da sind wir in Deutschland, wenn man das sieht, wer beim Weltcup oder so die ganzen Werbebanden bestückt, das sind alles deutsche Unternehmen, weil Biathlon eben in Deutschland auch mit der Menge an Zuschauern, die wir schlicht und ergreifend haben. Ich meine, Norwegen mag das zwar Volkssport sein, aber Norwegen hat im Vergleich der Gesamtbevölkerung, im Vergleich zu Deutschland eben einfach mal absolutes Nachsehen. Ja. Von daher ist natürlich Biathlon auf dem deutschen Markt ein Riesenprodukt und da sind wir dann ja bei der wirtschaftlichen Seite. Also von daher geht es uns schon sehr, sehr gut. Das brauchen wir nicht kleinreden. Nee, also ich will mich da gar nicht beschweren.
Das hat ja auch eine Kehrseite, so ein Biathlon-Wettkampf. Biathlon ist ein großes Event. Alles passiert unter Beobachtung. Sie müssen sich auch vermarkten. Sie sind nicht einfach nur ein Sportler, der gemütlich durch den Wald rennt oder eben ungemütlich durch den Wald rennt und gut ist. Sie müssen auch dafür sorgen, dass sie das richtige Image haben, dass sie vernünftige Interviews geben. Ist das für Sie Last oder Lust?
Naja, also ich sag mal, Interviews oder solche Sachen wie heute machen mir schon Spaß. Was ich nicht
sie
mag,
können ist, das offenbar auch ganz gut?
Ja, das liegt mir ganz gut. Was ich nicht mag, ist Social Media. Aber das muss man auch machen.
Sieht auch gut aus, was Sie da bei
Instagram. Das mache ja auch Instagram. Nicht ich, das macht ja meine Frau.
Achso, Instagram macht Ihre Frau.
Okay. Größtenteils natürlich mache ich hier und da auch mal was, aber gerade im Winter, das macht fast alles. Da habe ich nicht die Zeit, nach dem Rennen direkt einen Post zu machen und irgendwie dann Kommentare zu liken oder zu beantworten oder so. Das macht im größten Teil Sie. Ihr macht das ein bisschen mehr Spaß als mir. Ich mache manchmal was, aber in den meisten Fällen, gerade in den Stoßzeiten, übernimmt sie das auch gerne. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Nee, natürlich gehört es dazu, aber auf der anderen Seite, klar, man kann jetzt sagen, man ist Sportler und man ist nur für die maximale Leistung zuständig, aber schlussendlich ist man ein Entertainer. Also ob ich nur dass ich meinen Sport so machen kann, wie ich ihn mache, liegt nur daran, weil Leute Spaß daran haben, mir zuzugucken. Also muss ich den Leuten auch den Spaß daran erhalten. Also wenn mir keiner mehr dabei zuguckt, dann kann ich damit auch nicht mehr mein Geld verdienen, dann brauche ich es auch nicht mehr machen. Von daher muss man natürlich da auch den Leuten, die das sich zu Hause anschauen und die sich da mit einem freuen, denen muss man da dankbar sein, weil ohne die könnte ich nicht sagen, ich bin Profi-Biathlet und kann damit mein Geld verdienen, sondern ja, ohne die wäre ich halt einfach nur ein Verrückter, der durch den Wald läuft und vielleicht ein Gewehr dabei hat. Das muss schon jemanden interessieren, damit das so funktioniert. Von daher, ja, man ist Sportler, aber man ist ja vor allem Entertainer und ja, unterhält die Zuschauer zu Hause und macht das ja ein Stück weit dann auch für die, oder ohne die hätte man nicht die Möglichkeit, das so zu machen.
Auf diesen Satz war ich nicht gefasst.
Was?
Ich bin Entertainer.
doch, natürlich. Sport ist Entertainment. Ob das nur, ob im Fernsehen ein Film läuft, eine Serie oder Sport, im Endeffekt geht es darum, die Leute zu unterhalten zu Hause. Und ja, da kann man sagen, warum werden die Startzeiten jetzt um 5 Minuten verschoben, nur weil das Fernsehen da irgendwie eine anderen Sendeblock hat. Naja, gut, aber wenn das Fernsehen uns nicht zeigt, dann ist es zwar schön, dass wir hier einen Wettkampf früh um 10 hatten und hatten vielleicht bessere Laufbedingungen, aber dann guckt es keiner mehr oder es gucken nur noch halb so viele und dann interessiert es auch keine Sponsoren mehr und dann wird alles, also dann hängt da ja ein ganzer Rattenschwanz dran und von daher ist es schon okay, dass da auch das Fernsehen oder eben dieses Entertainment, die ganze Fanarbeit und alles drum und dran so dranhängt, weil ohne die wird es nicht so laufen, wie es aktuell läuft, muss man auch ganz, ganz klar so sehen.
Und haben Sie das dann auch im Kopf, wenn Sie auf der Strecke sind, sich ausgepowert haben, bis zum Schluss geschossen haben, erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren und dann steht sofort hinter dem Ziel eine Fernsehkamera und 10 Menschen halten ihn, da können Sie noch nicht richtig wieder atmen, Mikrofone unter die Nase und sagen, so, Justus, warum ist es denn so gelaufen? Und Sie geben reflektierte Antworten. Haben Sie da Bausteine im Kopf oder können Sie einfach so gut umschalten?
Naja, also da muss man erstmal sagen, dass das deutsche Fernsehen da schon relativ freundlich ist. Also das deutsche Fernsehen stellt manchmal nicht so nette Fragen, aber in der Regel ist das erstmal alles wohlgesonnen, was da kommt. Das ist schon eher selten, dass man sich da wirklich blöden Fragen stellen muss. Da will ich nicht mit einem Fußballspieler tauschen, sage ich mal so. Also wenn ich mir da ein Interview anschaue von einem Fußballspieler nach einem Spiel, das ist schon deutlich unangenehmer. Die wären anders gepiesackt, als das bei uns der Fall ist, in den allermeisten Fällen. Aber natürlich muss man da aufpassen, dass man die Emotionen auch ein Stück weit zu Hause lässt. Und was man da sagt, da passiert es auch mal, dass vielleicht was rausrutscht, was nicht so, was man in dem Moment vielleicht nicht so sagen sollte. Aber das lernt man relativ schnell. Und im Endeffekt finde ich es da immer wichtig, man will meistens, wenn es da gut läuft und dann kommt die Kamera und fragt, ja, hey, herzlichen Glückwunsch, lief ja toll, erzählen Sie mal, dann sagt man, ja, lief so toll, war so cool, hat Spaß gemacht.
Aber man muss ja irgendwie was Analytisches dazu sagen, einfach so, es lief toll, es ist schön, ja, danke schön, das ist
klar. Was kann man sagen, wenn es gut lief, dann lief es auf der Strecke wahrscheinlich gut und man hat auch die Scheiben getroffen, dann kann man sagen, dass man sich freut, dass man bei sich geblieben ist oder halt seine Ziele, das so umgesetzt hat, wie man sich's vorgestellt hat und kann das so ein bisschen beschreiben. Ich meine, Biathlon ist ja nun mal schnell laufen und gut schießen. Das kriegt man dann schon hin. Schwieriger ist es, wenn es nicht so gut lief. Aber dann muss man eben auch aufpassen, dass man da schnell was findet, was man vielleicht im Rennen schon gemerkt hat. Da auch ein Stück weit ehrlich zu sich selbst sein, wo lief es vielleicht nicht so gut. Und selbst wenn man da nicht so richtig was gemerkt hat, woran es jetzt genau gelegen hat, ist es da auch wichtig, dass man trotzdem irgendwo versucht, den Fehler bei sich zu suchen oder zumindest dahin zu gehen, dass man das jetzt analysiert, um dann zu schauen, was jetzt genau das Problem war. Aber dann, was immer nicht so gut ankommt, ist Schuld von sich zu weisen, weil im Endeffekt will man ja, wenn es gut lief, will man ja das Lob bekommen. Dann kann man nicht, wenn es schlecht lief, die Schuld auf jemand anders schieben. Das kommt dann immer nicht so.
Klingt, als hätten Sie auch irgendwie so Medienschulung gehabt.
Na klar, hat man Medienschulung. Also das ist ganz wichtig, wenn man dann zum ersten Mal vor so einer Kamera steht, so, dann da sollte man schon grob vorher mal, gehört haben, wie man sich dann so wie man sich da so zu verhalten hat, was da so ein paar Tricks sind. Man kann zum Beispiel auch auf eine Frage nicht so richtig eingehen und dann eher ein bisschen was erzählen, was man sich halt selber so denkt. Das merkt der der Gegenüber ist ja meistens der Erfahrenere, der merkt das dann schon und geht dann entsprechend drauf ein. Da bekommt man Medientrainings und die bekommt man auch meistens schon im Juniorenalter, also bevor es soweit ist, die finden statt, weil das natürlich gerade in der aktuellen Zeit auch immer präsenter wird. Alles, was gesagt wird, wird irgendwo gefilmt, aufgezeichnet und dann.
Und es ist immer präsent.
Genau, also da muss man schon aufpassen, da wird man aber auch meistens recht gut drauf vorbereitet.
Okay, und dann Sie müssen das ja inzwischen auch alles in Englisch abliefern.
Das ist schwieriger, ja, aber ich sag mal, da kommt man auch rein. Das fängt früh an im Juniorenalter, wo es noch nicht ganz so wild ist und dann, dadurch, dass man ja auch unterwegs ist mit den Athleten und sich auch da mit den anderen Nationen unterhält, funktioniert das ja auch alles auf Englisch. Also da ist man eh relativ oft auch im Englischen unterwegs. Oder bei uns jetzt zum Beispiel mit dem Urosch oder so. Wir haben ja auch ausländische Trainer oder Techniker. Also da ist ja auch im Team zum Teil die Kommunikation auf Englisch. Also das ist schon eine Grundvoraussetzung.
Und ansonsten müssen sie Bayerisch können.
Das ist richtig, das lernt man auch, aber das muss man ja zum Glück nur verstehen und nicht sprechen.
Aber das macht das was? So, die Teams sind ja sehr klein. Das ist ja nicht keine Fußballmannschaft, sondern es ist ein kleines Team, aktive Sportler.
Naja, eine Fußballmannschaft schaffen wir schon. Also wir sind 12 Athleten und dann kann man ungefähr nochmal die gleiche Anzahl von betreuen. Also wir sind so im Weltcup, der Tross ist, sage ich mal, so 25 bis 30 Mann groß.
Das dann schon auch doch ordentlich. Aber schon doch bayerisch dominiert.
Nee. Nee? Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, nee, nicht bayerisch dominiert.
Oder ja, bayerisch dominiert, das klingt jetzt so negativ. Ich meine das gar nicht negativ.
Nee, aber ich würde nicht sagen, dass das bayerisch dominiert. Also natürlich merkt man, dass die Standorte sind, aber Baden-Württemberg ist natürlich auch dabei. Mhm. Also darf man nicht vergessen, darf man nicht über einen Kamm scheren. Und dann sagt man noch Thüringen-Sachsen. Also ich würde sagen, es ist schon recht gut ausgeglichen. Natürlich, Hamburger ist jetzt keiner dabei, das ist schon richtig. Aber so insgesamt ist es schon gut ausgeglichen und es spielt ehrlich gesagt auch keine große Rolle, ob da nur einer aus Bayern ist. Zum Beispiel David Zobel, der trainiert jetzt auch schon seit Jahren bei uns in Oberhof. Mhm. Der kommt eigentlich auch aus Bayern. Spielt im Nachwuchsalter mehr eine Rolle und im Juniorenalter, da ist man gerade, wenn man deutschlandweit unterwegs ist, geht man immer noch schön mit der Landesfahne vor, also Sachsenfahne, Bayernfahne oder so, da wird sich schon immer sehr gefreut. Aber spätestens dann Junioren, wo das dann alles Bundeskader wird, also wo man dann mit allen Athleten aus ganz Deutschland zusammen auf Lehrgängen ist oder so im C-Kader oder DC-Kader, was die Nachwuchskader sind, spätestens ab da spielt es immer weniger eine Rolle, wo man nun tatsächlich herkommt. Das ist eher für die Stützpunkte an sich wichtiger, wenn es jetzt um die Verteilung von Fördergeldern geht oder so. Da sind die Ellenbogen da mehr ausgefahren, aber bei den Athleten selber spielt das im Team keine Rolle, wer da woher kommt.
Sie müssen verrückt durch den Wald rennen. Das sollten sich andere Leute kümmern. Diese Mannschaften, da gibt es ja immer so Geschichten, wer ist mit wem im Zweierzimmer, was sind das für Teams, wie entsteht sowas? Gibt's das bei Ihnen beim Biathlon auch?
Natürlich,
ich denke so an Frenzel Freitag habe ich so im Kopf. Da gab es ja immer viele lustige Geschichten.
Ja, doch, natürlich ergibt sich das über eine Zeit so, dass man da auch, wie ich es schon gesagt habe, man ist Konkurrenz, aber auch natürlich auch befreundet, weil man die ganze Zeit miteinander verbringt. Da entstehen natürlich auch Freundschaften und mit dem einen kann man besser als mit dem anderen. Das ist ja, sage ich mal, in jedem Unternehmen mit den Kollegen auch so. Da bilden sich ja auch so Grüppchen oder da hat man halt so seinen Lieblingskollegen oder mit dem hat man halt mehr zu tun oder mit dem anderen weniger, sei es nur aus Arbeitsgründen oder weil man sich besonders gut versteht. Das ist ja bei uns auch nichts anderes. Also natürlich gibt es da Gruppen, die da mehr und weniger miteinander zu tun haben, da auch engere und lockerere Freundschaften sind. Und im Endeffekt ist es auch ein sehr kleiner Zirkus. Also kaum jemand, auch bei den Trainern, Betreuern, Technikern, die haben alle irgendwann mal den Sport auch aktiv betrieben und sie kommen dann in irgendeiner anderen Funktion darin wieder zurück. Also da sind wirklich sehr, sehr wenige dabei, die diesen Sport nicht selber auch mal aktiv betrieben haben. Also das ist schon ein sehr kleiner Zirkus, der da unterwegs ist. Und natürlich kommt man nicht mit allen perfekt zurecht, aber insgesamt ist es natürlich wichtig, man ist da als Team. Klar geht es am Ende um die Leistung jedes Einzelnen, aber da kann man jetzt nicht die Ellenbogen ausfahren und total nur auf sich fokussiert. Das funktioniert nicht. Dafür ist man viel zu lange unterwegs im Jahr. Also da muss jeder auch mal
ein bisschen zurückstecken. Aber Sie sind dann schon konstant in einem kleinen Zweier-Team dann? Nee, nicht so. Immer die Stube.
Man hat standardmäßig schon tendenziell jemanden, mit dem man öfter im Zimmer ist als mit anderen. Aber prinzipiell kann das auch mal je nach Situation. Dann ist mal einer krank, es kommt mal ein neuer rein, weil eine eben krank ist oder leistungstechnisch wie auch immer. Also das wechselt auch durch. Das ist da nicht. Es gibt natürlich so die Standard-Zimmerbelegung, aber die verschiebt sich auch. Also
wie ist die bei Ihnen?
Na, ich war jetzt am Anfang der Saison sehr viel mit dem David Zobel zusammen im Zimmer. Der war ja dann leider nicht mehr dabei ab der Schweiz. Da war ich dann mit dem Philipp Horn zusammen im Zimmer. Mhm. Aber das ist zum Beispiel jetzt, da würde ich jetzt nicht sagen, ich habe den einen lieber als den anderen.
Sie sind offenbar wurscht, wenn ich das richtig übersetze.
Naja, nicht wurscht, aber ich komme mit beiden sehr, sehr gut zurecht. Mhm. Also von daher, das sind beides sehr gut kompatible Zimmerkollegen, würde ich mal sagen.
Was macht einen Zimmerkollegen für Sie gut kompatibel?
Na, dass man sich gegenseitig akzeptiert, sich gegenseitig den Freiraum lässt, aber auch ja gut mal über Sachen sprechen kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Also, dass man auch für den anderen, dem anderen mal zuhören kann, dass man dem anderen auch neidlos Erfolg anerkennen kann, beziehungsweise auch, wenn es bei einem selber lief, auch dann trotzdem ein offenes Ohr für seine Sorgen hat. Also alles solche Sachen, die gegenseitige Rücksichtnahme, dass man einfach rücksichtsvoll miteinander umgeht.
Mhm. Ich habe irgendwo gefunden, dass mal jemand über Sie gesagt hat, aus der Trainerschaft, glaube ich, der ist pflegeleicht. Und dann dachte ich, was heißt denn das erstens ganz konkret und zweitens, ist das ein Kompliment oder?
Naja, pflegeleicht, wenn ich jetzt mir überlege mit Zimmerkollegen.
Das bezog sich nicht auf so privates Zeug. So
ja, nee, das ist schon klar. Na, einerseits Athleten, die selbstständig arbeiten, wo man sich jetzt nicht so allzu viel kümmern muss. Mhm. Wo man selber motiviert ist. Das hatten wir vorhin schon, wenn ich als Trainer jetzt immer jemanden motivieren muss, komm mal und mach mal. Mhm. Das hört allerdings im Seniorenalter auch auf. Also wenn man eine gewisse Pflegeleichtigkeit nicht mitbringt, macht es irgendwann auch keinen Sinn mehr, weil wir machen das ja für uns und nicht für den Trainer. Also es gibt natürlich muss man ein Stück weit geschubst werden, aber wenn das irgendwann nicht mehr von alleine kommt, dann wird es auch schwierig. Also man kann nicht immer jemanden da haben, der einen in den Arsch tritt und sagt, hier, jetzt mach mal. Mhm. Das ist aber genauso auch bei den Zimmerkollegen. Also wenn der eine jetzt total ordentlich ist und der andere nicht und die zwei werden sich überhaupt nicht grün, weil der eine alles kreuz und quer liegen lässt und der andere kann aber, sobald er einen Sock irgendwo liegen sieht, bringt ihn das derartig aus der Ruhe. Entweder sie stellen sich beide aufeinander ein, dass der eine sagt, ja, okay, ich muss akzeptieren, dass es vielleicht nicht ganz so ordentlich ist. Und der andere sagt, okay, ich probiere mal ein bisschen ordentlicher zu sein. Wenn da nicht von beiden Seiten so ein bisschen Kompromissbereitschaft da ist, dann wird es sicherlich schwierig. Aber ich denke, das ist bei uns, das lernt man auch. Da ist man von klein auf, wächst man ja damit, wird man damit groß, lernt das. Ja, dass man sich auch mit den Teamkollegen so ein bisschen organisieren muss und so. Und da hat dann jeder auch so, weiß schon, worauf er sich bei dem anderen einstellen muss. Ein paar Macken muss man halt ertragen. Aber die hat jeder. Da weiß man auch selber genug, dass der andere auch ein paar Macken von einem selbst ertragen muss.
Also. Und ist die rumliegende Socke eine Macke von Ihnen?
Nee, eher andersrum.
Also. Der Pedant. Ja. Justus Stredo ist der Pedant.
Ich wäre da eher der die Socke wegräumt.
Aber Sie könnten es auch aushalten,
oder? Ich halte es inzwischen auch aus, ja.
Wie ist das gewachsen? Das ist ja als Kind, würde ich ja sagen, alle Kinder sind erstmal so, ich lasse die Bausteine alle überall liegen.
Oder nicht? Das haben wir aber schon aufgeräumt. Das müsste man jetzt meine Eltern fragen, wie sehr ich als Kind aufgeräumt habe, aber ich bin doch eher auf der ordentlichen Seite. So.
Ein aufgeräumter Mensch.
Mag ich Ordnung schon sehr, ja.
Ja, sehr schön. Sie sind noch nicht so ganz lange, zwei volle Saisons oben im ganz großen Weltcup-Zirkus unterwegs. Wie ist es im Vergleich zu dem, was Sie sich mal vorgestellt haben, als Sie als Stippi beschlossen haben, okay, wenn die mich wollen, mache ich das, wird mein Leben?
Also, wie gesagt, ich habe mir das nie so richtig vorgestellt als mein Lebensziel, von daher ist es auf mich zugekommen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich das erste Mal beim Weltcup dabei war. Da war ich überrascht, wie locker es ist, aber wie selbstständig es doch ist. Also in den jüngeren Serien wird einem da deutlich mehr vorgegeben, was jetzt Tagesablauf und alles Mögliche angeht, also Frühsport und da macht man das und dort, da wird deutlich mehr vorgegeben. Im Weltcup war es dann wirklich so nach dem Motto, ja, ihr seid Profis, ihr seid alt genug, ihr kennt einen Zeitplan oder Zeitplan steht da und dann sehen wir, und wenn man was hat, dann geht man halt zum Trainer und spricht es, aber im Endeffekt ist man da, sind das alles erwachsene Leute und ja, da, manche sind da schon Familienväter und manche sind, ja, Anfang 20, kommen da gerade rein. Da ist natürlich auch die Schere extrem groß oder da ist die in den Juniorenalter oder so, da sind, ist der Altersunterschied vielleicht 3 Jahre oder so zwischen den Athleten und dort sind es plötzlich mal schnell 10 oder noch mehr, gerade auch mit Technikern und allem drum und dran. Da war es schon deutlich selbstständiger, als ich das am Anfang gedacht habe oder als ich es kannte bis zu dem Zeitpunkt. Das war am Anfang ungewohnt, hat dadurch war natürlich auch ein bisschen Unsicherheit, weil man plötzlich mehr selber denken musste, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das, ja, lernt man dann schnell und dann genießt man natürlich auch die Freiheiten, die man dadurch hat, dass man einfach, ja, als erwachsener Mensch behandelt wird und sich da schon selber, also man ist dann Profi genug, man weiß schon selbst, was man zu tun hat, um dann die Leistung zu bringen, weil wer im Weltcup ist, der macht das nicht für irgendjemand anders, sondern der macht das für sich selber und da muss man schon wissen, wie man die Leistung dann noch bringt, weil wenn man die Leistung nicht bringt, ist man da eh relativ schnell wieder raus. Also das, ja.
Und unterm Strich, wofür machen Sie es?
Naja, am Anfang hauptsächlich für den Spaß, würde ich sagen. Also es macht einfach Spaß. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Warum macht man ein Hobby? Es macht einfach Spaß.
Jetzt haben Sie kein Hobby mehr.
Ja, genau. Ich habe jetzt kein Hobby mehr, eher das Problem. Nee, aber also es macht wirklich, es ist meine Leidenschaft. Die konnte ich zum Beruf machen. Das ist ein großes Privileg. Man macht es natürlich für die Erfolge. Das sind tolle Momente, die einen auch Motivation geben, gerade für den Trainingsprozess. Das ist so ein selbsterhaltendes System, würde ich sagen. Es ist einfach die Leidenschaft, dann kommt der Erfolg dazu, das macht Spaß und dann will man das natürlich auch wieder erreichen und dann ist natürlich auch immer die, ja, einfach der Ansporn nach die eigene Bestleistung oder die eigene Leistung zu erreichen wieder und die Bestleistung wieder einzustellen. Also einfach dieser Ehrgeiz, das, ja.
Wir haben so viele Dinge nicht besprochen, wie das mit dem Studium funktioniert, zum Beispiel. Aber das funktioniert ja offenbar, aber unsere Zeit ist jetzt, sie wackelt so mit dem Kopf, es geht jetzt nicht so super.
Ja, das Studium war Plan B. Plan B scheine ich nicht mehr so wirklich zu brauchen, aber ich mache das Studium natürlich noch fertig. Es wäre entgegen meiner Natur, wenn ich sage, ich breche das jetzt ab. Aber ja.
Sie sind ein zielstrebiger Mensch.
Das mache ich schon noch, aber dass ich das irgendwann mal brauche, glaube ich nicht.
Wer weiß. Wer weiß, Sie sind 28, obwohl Sie schon Senior sind.
Ja, das heißt halt so. Es ist dann, ich weiß gar nicht, es gibt noch eine Meisterschaft für die wirklichen Senioren, sage ich mal, genau. Aber es heißt eben Senioren, ja. Also man ist Junioren und dann ist man Senioren und fertig. Ja, ja. Also da gibt es dann leider keine Klasse mehr. Das ist dann so, ja.
Mit 28 Senior und ein ganz erfolgreicher. Vielen Dank.
Dankeschön.
Justus Strelo.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Zeit geht schnell rum.
Ja, wir haben über so viele Dinge nicht gesprochen. Aber ist ja trotzdem viel, was wir haben und was jetzt in der ARD-Audiothek landet. Justus Strelo für die Ewigkeit mit einer kleinen Nachbemerkung.
Wir hatten es ja gerade, dass ich kein Hobby mehr habe.
Ja.
Ich habe natürlich noch ein Hobby.
Was ist das Hobby?
Na, ich habe ein Tattoo auf dem linken Knöchel.
Sie haben kurze Hosen an. Ich möchte das Tattoo sehen. Vielleicht komme ich da jetzt drauf. Von ganz ferne sieht es aus wie eine Europafahne. Es sind keine Sterne.
Nee, es ist eine 1, ein N, 2, 3, 4, 5, 6.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist eine Gangschaltung von einem Motorrad.
Es ist eine Gangschaltung?
Also die Gänge sind so angeordnet beim Motorrad. Wenn man jetzt die H-Schaltung kennt vom Auto, wo eine Mitte N und dann 1, 2. Und beim Motorrad ist es eben so, man hat ganz unten, wenn man den Hebel, das ist ja so ein Schalthebel, wenn man den runterdrückt, ist man im ersten Gang. Dann zieht man einmal dran, ist man im Leerlauf. Dann im zweiten Gang, dritten Gang, vierten Gang, fünften Gang, sechsten Gang. Oder bei der Simson halt. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang oder vierter Gang meinetwegen. Also
Sie lieben Geschwindigkeit.
Zumindest auf 2 Rädern, ja.
Ja, und auf Ski auch.
Ja, gut. Sowieso. Aber ich bin ja kein Downhill-Fahrer, also kein Alpin-Fahrer. Das ist schon nochmal was anderes.
Und wie oft kommen Sie dazu, das zu machen?
Motorradfahren?
Das ist ja jetzt reines Hobby, weil da kommt nichts für den Sporttreiber raus.
Nö, und ich kann es mit meinem Arbeitsweg zum Teil verbinden.
Also können Sie auch nicht essen dabei.
Das ist richtig, das erfordert dann etwas mehr Organisation. Nö, und dann am Wochenende oder so, mal am Feierabend dann mal am Abend oder so nochmal eine kleine Runde drehen, entspannt. Da finden sich schon immer Zeiten natürlich.
Und dann gleiten sie durch die Natur. Ist das oder ist es die Geschwindigkeit?
Also ich war jetzt auf der Rennstrecke, um da auch das Thema Geschwindigkeit so ein bisschen zu machen, aber es ist tatsächlich doch das Fahren an sich, das Fahrgefühl, also schon eher das Dahingleiten oder einfach dieses, ja, es ist schon freier irgendwie als mit dem Auto.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.